Herzlich willkommen beim DMW Podcast. Diese Woche Zweitmeinungsverfahren. Die Meinungen gehen auseinander. Eine zweite Meinung kann manchmal recht hilfreich sein, wenn man sich seiner Sache nicht völlig sicher ist oder wenn man Wert auf eine andere Sichtweise legt und diese Perspektive in die eigene Entscheidung mit einfließen lassen möchte. Doch neben einem solch freiwilligen Abwägen kann eine Zweitmeinung auch zwingend erforderlich sein. Und das sorgt derzeit unter Ärzten für Zündstoff. Die Rede ist vom sogenannten Zweitmeinungsverfahren, eine der zahlreichen Neuregelungen durch das Wettbewerbsstärkungsgesetz. Dieses sieht vor, dass zukünftig bestimmte Medikamente mit sehr hohen Therapiekosten oder einem großen Risikopotenzial nur dann verordnet werden dürfen, wenn ein zweiter, hierfür besonders qualifizierter Arzt der Ansicht des Erstverordners zustimmt. Einen entsprechenden Beschluss für eine Richtlinie hatte der gemeinsame Bundesausschuss im Oktober 2008 gefasst. Der Sinn dahinter ist, die Patientenversorgung dahingehend zu optimieren, dass besonders teure oder risikoreiche Medikamente sehr zielgerichtet eingesetzt werden. So sollen Patientensicherheit und Therapieerfolg erhöht werden. Bisher gilt dies nur für 4 Substanzen, die zur Behandlung der pulmonalen Hypertonie eingesetzt werden, nämlich Bosentan, Iloprost zur Inhalation, Sildenafil und Sitaxentan, mit Jahrestherapiekosten zwischen 11.000 Euro bei Sildenafil und 110.000 Euro bei Iloprost. Die Richtlinie sieht vor, dass diese Wirkstoffe nur dann verordnet werden dürfen, wenn ein zweiter Arzt der Verschreibung zustimmt. Für diese Genehmigung, die ausschließlich nach Aktenlage erfolgt, ist das Einverständnis des Patienten erforderlich. Um eine Zweitmeinung abgeben zu dürfen, müssen Ärzte spezielle Qualifikationen nachweisen, die in der Richtlinie aufgeführt sind, und außerdem ihre Beziehung zur Pharmaindustrie offenlegen.
Was derzeit nur im Falle der pulmonalen Hypertonie vorgesehen ist, soll in Zukunft auch auf andere Bereiche ausgeweitet werden. Geplant ist, demnächst Medikamente aus der Onkologie in dieses Verfahren mit einzubeziehen, was schon im ersten Quartal dieses Jahres geschehen könnte, berichtet Kai Fortelka, Pressesprecher des gemeinsamen Bundesausschusses. Bisher sind die Richtlinien zur Zweitmeinung allerdings noch nicht in der Versorgungspraxis umgesetzt, da die personellen Voraussetzungen fehlen. Die Länder müssen zunächst in Verbindung mit den kassenärztlichen Vereinigungen vor Ort dafür sorgen, dass ausreichend qualifizierte Ärzte für die Zweitmeinung zur Verfügung stehen. Erst dann kann die Richtlinie auch tatsächlich greifen, erklärt Fortelka. Da das Projekt zudem noch unter Gesundheitsministerin Ulla Schmidt gestartet wurde, ist derzeit noch nicht ganz klar, welchen Weg die neue Bundesregierung diesbezüglich einschlagen und wo sie ihre Schwerpunkte im Arzneimittelbereich setzen wird. Wenn all dies geklärt ist und die strukturellen Voraussetzungen gegeben sind, kann das Zweitmeinungsverfahren starten. Dann werden wir auch sehen, wie diese Richtlinie angenommen wird und welche Wirkung sie in der Umsetzung entfaltet, sagt Fortelka. Die Bundesärztekammer jedenfalls steht dem Verfahren äußerst skeptisch gegenüber. Sie sieht in der vorliegenden Form einen gravierenden Eingriff in die Arzt-Patient-Beziehung, der den Grundzügen ärztlichen Handelns widerspreche. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang unter anderem, dass nicht Arzt und Patient über das Zweitmeinungsverfahren entscheiden, sondern lediglich der Preis eines Medikaments. Die Indikationsstellung für den Einsatz spezieller Arzneimittel müsse aber laut Ärztekammer immer in einem Gesamtkonzept der Behandlung gesehen werden. Dabei sei es selbstverständlich, die Therapiestrategie interdisziplinär zu erörtern und unter Berücksichtigung evidenzbasierter Leitlinien zu diskutieren. Ferner kritisiert die Kammer den enormen bürokratischen Aufwand und sieht in dem Verfahren kein geeignetes Instrument, um Behandlungsqualität und Wirtschaftlichkeit zu verbessern, wie sie in einer Stellungnahme zum Zweitmeinungsverfahren mitteilt.
Auch Juristen äußern erhebliche Bedenken an der Richtlinie und das noch bevor sie überhaupt starten konnte. Ich halte es zwar prinzipiell für sinnvoll, Verordnungen, die mit einem speziellen Risiko verbunden sind oder starke wirtschaftliche Auswirkungen haben, zu hinterfragen und an diese Verordnungen höhere Anforderungen zu stellen, beispielsweise durch ein Zweitmeinungsverfahren, sagt der Medizinrechtler Professor Dr. Med. Jur. Christian Dirks, der in Berlin eine Rechtsanwaltskanzlei betreibt. Doch was die Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses auf der Basis des § 73d des Sozialgesetzbuches 5 vorsieht, ist kein Zweitmeinungsverfahren und ich halte sie auch nicht für zweckmäßig, kritisiert er. Eines der Hauptprobleme sieht Dirks darin, dass der zweite Arzt eine Verordnung lediglich befürwortet oder ablehnt, was diese Maßnahme nach seinen Worten zu einem reinen Genehmigungsverfahren degradiert. Als zweifelhaft beurteilt er außerdem die Tatsache, dass der Zweitmeiner seine Entscheidung nur nach Aktenlage trifft und somit den Patienten weder kennt noch ihn jemals gesehen hat. Hieraus können sich nach seiner Auffassung erhebliche haftungsrechtliche Probleme ergeben, etwa dann, wenn der Patient unter der Therapie einen Schaden erleidet. Die Konsequenz wäre laut Dirks, dass er in einem solchen Fall sowohl den Erstverordner als auch den genehmigenden Gutachter auf Schadenersatz verklagen müsste. Kommt es für den Patienten zu Problemen, weil die Verordnung in der Zweitmeinung abgelehnt würde, wären auch hier Schadenersatzansprüche gegen den Gutachter geltend zu machen. Ärzte, die sich für eine Zweitmeinung zur Verfügung stellen, müssen daher dringend prüfen, ob ihre Haftpflichtversicherung eine solche Fernbehandlung überhaupt abdeckt, rät Dirks daher. Was darüber hinaus nicht geklärt ist, was passiert, wenn der Patient dem Zweitmeinungsverfahren nicht zustimmt? Der Medizinrechtler äußert aber noch eine Reihe weiterer Bedenken. So bewege man sich in einer datenschutzrechtlich unzumutbaren Situation, da die personenbezogenen Gesundheitsdaten des Patienten an einen Arzt geschickt würden, ohne dass dafür eine gesetzliche Grundlage bestünde.
Die Beurteilung, ob eine Arzneimitteltherapie notwendig ist, bedarf nicht der Übermittlung der Identität des betroffenen Patienten. Ich sehe hier in der Richtlinie systematisch angelegte Verstöße gegen das Datenschutzgesetz, kritisiert Dirks. Außerdem beanstandet er den enormen bürokratischen Aufwand, der hinter der Richtlinie stehe und mit einer nur geringen Vergütung gekoppelt sei. Es muss also nicht verwundern, wenn sich bisher nur wenige Ärzte gefunden haben, die bereit sind, für eine Zweitmeinung zur Verfügung zu stehen, sagt er. Dirks kritisiert ferner den konkreten Inhalt der Richtlinie. Gerade bei der pulmonalen Hypertonie werden die Medikamente überwiegend an Zentren verordnet, wo die entsprechenden Spezialisten sitzen. Eine solche Verordnung dann von einer Genehmigung durch andere Ärzte abhängig zu machen, halte ich für absurd, sagt er. Der Jurist plädiert deswegen dafür, ein richtiges Zweitmeinungsverfahren zu etablieren, bei dem ein zweiter Kollege eine Verordnungsentscheidung kommentiert und somit eine echte Stellungnahme abgibt. Der wesentliche Punkt einer zweiten Meinung ist für mich, die eigene Haltung zu reflektieren und somit eine Verbesserung in der Qualität der Entscheidung zu erreichen, ist Dirks überzeugt. Ein sinnvoller Ansatz sei nach seiner Ansicht allerdings, dass das Verfahren positive Anreize schafft, indem es Medikamente von der Wirtschaftlichkeitsprüfung freistellt. Die Patientendaten sollten dennoch anonymisiert oder pseudo-anonymisiert an den Zweitgutachter übermittelt werden und dessen Vergütung sollte ausreichend hoch sein, damit sich genügend qualifizierte Ärzte für diese Aufgabe finden. Ob ein solches Verfahren verbindlich oder auf freiwilliger Basis erfolgt, ist dabei, wie ich denke, weniger von Belang, sagt Dirks. Die Zukunft wird zeigen, ob solche Anregungen aufgegriffen werden. Sicher aber wird man sich in nächster Zeit noch auf weitere Diskussionen zum Zweitmeinungsverfahren einstellen müssen.
Um eine völlig andere Art der Zweitmeinung geht es, wenn Patienten einen weiteren Arzt aufsuchen, um ein medizinisches Problem aus einem zusätzlichen Blickwinkel beurteilen zu lassen. Auch wenn in Zeiten des Internets viele Patienten gut informiert sind, ist es dennoch etwas anderes, einem Spezialisten gegenüberzusitzen und Fragen zu stellen, anstatt sich in den anonymen Weiten des Netzes zu verlieren. Aber wie findet man einen solchen Experten? Grundsätzlich stellt sich zunächst einmal die Frage, aus welchem Grund man eine Zweitmeinung wünscht, erläutert Bärbel Matthiaske von der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland. An diesen als gemeinnützige GmbH geführtem bundesweiten Verbund unabhängiger Beratungsstellen können sich die Patienten bei Fragen bezüglich des deutschen Gesundheitssystems wenden. Alternativ dazu gibt es die Möglichkeit einer Telefonberatung, die wie auch die Beratung vor Ort kostenlos erfolgt. Im Hinblick auf die Zweitmeinung komme es laut Matthiaske auch darauf an, welche spezielle Qualifikation der Arzt brauche und über welche Geräte er verfügen müsse. Eine Zweitmeinung wird aus unterschiedlichen Gründen gewünscht, beispielsweise wenn eine bestimmte Behandlung keinen Erfolg zeigt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der behandelnde Arzt den Patienten als austherapiert betrachtet und dieser gerne noch einen anderen Standpunkt hören möchte. Wenn die Diagnostik trotz entsprechender Beschwerden negativ verlaufen ist, wünschen sich manche Patienten ebenfalls eine weitere Meinung zu ihrem Problem. Aber auch dann, wenn ihnen ihr behandelnder Arzt keine Alternativen zu einer Therapie oder einem Eingriff aufgezeigt hat, fasst Matthiaske die wichtigsten Motivationen zusammen.
Kommen Patienten mit dem Wunsch nach einer Zweitmeinung zur Unabhängigen Patientenberatung Deutschland, wird dort zunächst einmal geprüft, ob eine solche überhaupt erforderlich ist oder ob der Patient ungeklärte Fragen noch nicht mit seinem Arzt besprochen hat. Denn was wir auf keinen Fall fördern wollen, ist eine Kultur des Dr. Hopping, stellt Matthiaske klar. Zeigt sich, dass eine zweite Meinung sinnvoll ist, wird anhand der Vorstellungen und Gründe ein Profil erstellt, das ein potenzieller Zweitmeinungsarzt erfüllen muss. Steht dieses fest, lassen sich beispielsweise auf den Homepages der kassenärztlichen Vereinigungen, der Landesärztekammern oder auch bei Spezialambulanzen von Universitätskliniken geeignete Experten finden. Wenn gewünscht, erfolgt diese Suche gemeinsam mit dem Patienten in der Beratungsstelle. Durch Datenschutzänderungen im letzten Jahr sind allerdings die bei der Kassenärztlichen Vereinigung oder den Landesärztekammern registrierten Ärzte nicht mehr automatisch in den dortigen Suchmaschinen enthalten. So kann sich die Suche mittlerweile etwas schwieriger gestalten, wenn Ärzte nicht explizit ihrer Auflistung dort zugestimmt haben. Eine Alternative für die Suche nach einem Experten sind beispielsweise die Stiftung Gesundheit in Hamburg oder die Krankenkassen, die ebenfalls einen solchen Service anbieten. Die Kassen tragen letztlich auch die Kosten für eine Zweitmeinung, wie es der § 70 des 5. Sozialgesetzbuches vorsieht. Was allerdings nicht vorgesehen ist, sind Aufzeichnungen darüber, wie viele Patienten von einer solchen zweiten Meinung Gebrauch machen. Dazu gibt es schlichtweg keine Zahlen. Somit wird es vorerst ein Geheimnis bleiben, wie häufig diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Dr. Johannes Weiß aus Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge, wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.